Du hast ja letztens einen Vortrag gehalten zum Young Feminist Movement in China, also auf Deutsch junge feministische Bewegung in China. Und jetzt würde mich interessieren, wer sind die denn eigentlich genau? Also was für Menschen stehen dahinter? An wen richten die sich? Was sind deren Themen und wie bringen sie ihre Themen in die Öffentlichkeit?
Young Feminist Activism, das ist ja quasi die Übersetzung von diesem chinesischen Begriff Qingyan Nüquan Xingdongpai. Und das beschreibt halt vor allem Frauen aus einem eher akademischen Umfeld und aus der Mittelschicht, die sich halt mit Feminismus beschäftigen, die halt oft sehr gut ausgebildet sind auch. Und dementsprechend wurde auch öfters schon eine Kritik geäußert, dass quasi diese jungen FeministInnen sich auch nur für die Rechte und die Gleichstellung der urbanen Mittelschichtsfrau stark machen. Und das könnte man zum Beispiel so belegen, dass das MeToo-Movement, was ja auch in China sogar vor 2017 ein großes Thema war, vor allem an den Universitäten ein Thema war. Also sexuelle Gewalt und Belästigung wurde vor allem in diesem universitären Kontext zuerst kritisiert und öffentlich gemacht, bevor es dann halt zum Beispiel auch in den öffentlichen Raum ging und gegen Medienmogule ging, gegen Leute aus der Wirtschaft, gegen PolitikerInnen und so weiter. Und was man aber dazu sagen muss, ist, dass diese Kritik, dass sich diese Young Feminists nur mit der urbanen Mittelschicht beschäftigen, so eigentlich nicht stimmt. Denn es gibt viele Feministinnen in China, die sich auch für die Kämpfe von ArbeiterInnen zum Beispiel stark machen. Da wären zum Beispiel Datu oder ihr Partner Weili Ji, die halt sowohl in feministischen Kämpfen total aktiv sind, als auch bei den ArbeiterInnen. Oder auch die Proteste, die es damals rund um die Firma Jessic Technology gab, da waren halt auch ganz viele Feministinnen mit dabei, die dann quasi die Arbeiter und ArbeiterInnen unterstützt haben. Und was man auch sagen muss, zum Beispiel bei den Feminist Five, die so ein sehr bekanntes Beispiel, auch im Westen sehr bekanntes Beispiel für chinesische Feministinnen sind, von denen kommen halt auch ein großer Teil aus dem ländlichen China. Und das ist wichtig, das mit zu betonen, denn es gibt in China schon noch dieses Zwei-Klassen-System zwischen Stadt und Land. Das hat viel mit dem Hukou-System zu tun, was dir wahrscheinlich auch ein Begriff ist und vielleicht auch einigen von den ZuhörerInnen.
Das Hukou-System ist quasi ein Gesetz, das regelt, dass Menschen nicht so leicht zwischen Stadt und Land umziehen können. Wann war so der Entstehungspunkt für die Bewegung?
Diese Young Feminist Activism, der hat sich jetzt erst in den Nuller bis Zehner Jahren so herauskristallisiert, dass das halt quasi unsere Generation ist und ein paar Jahre drüber, die dann halt aktiv werden, ihre Rechte durchzusetzen. Aber auch davor gab es halt schon feministische Bewegungen in dem Zusammenhang.
Genau, also es gab in China sicher schon immer Frauen, die sich irgendwie widerständig verhalten haben und die sich feministisch organisiert haben. Aber was ist jetzt das Besondere an der neuen Bewegung? Also was unterscheidet die von feministischen Bewegungen davor in China?
Was zum Beispiel ganz wichtig ist, dass man diese Young Feminist oder diese Feministinnen vom Allchinesischen Frauenverband zum Beispiel abtrennt.
Kannst du noch mal sagen, was dieser Verband ist, wo der herkommt?
Genau. Der Allchinesische Frauenverband ist in den Anfangsjahren des kommunistischen Chinas quasi mit entstanden und ist wie auch der Allchinesische Arbeiterinnenverband und der Jugendverband eines der drei großen Sprachrohre der Partei. Und genau da liegt auch die Kritik, weil dieser Frauenverband kann aus meiner Sicht und der Sicht vieler anderer nicht als eine feministische Institution gesehen werden, sondern der setzt quasi die Narrative, die in der Partei gerade groß sind, durch und gibt die an die Bevölkerung weiter. Also was jetzt gerade in den letzten Jahren passiert ist, vor allem auch unter Xi Jinping, ist so eine Rückbesinnung zu traditionellen Werten, eine Reinterpretation von Konfuzianismus. Und diese Rückbesinnung zu dieser Traditionalität hat halt auch Einfluss auf die Rolle der Frau. Also die Frau soll nun wieder sich mehr für den Erhalt der Familie einsetzen, früh heiraten, Hausfrau werden, gute Mutter und Ehefrau werden. Und es gibt jetzt zum Beispiel auch so komischen, man könnte das sagen, so Benimmschulen, die das halt auch wieder fördern, dieses ganz traditionelle Bild und sehr weibliche Bild von Frauen. Also was heißt schon weiblich, ne? Alles relativ. Aber genau, das wird halt gerade wieder extrem propagiert und halt auch durch den chinesischen Frauenverband propagiert. Also was ich sagen wollte, ist, dass der Staat und das ökonomische System vor allem in den letzten Jahren mit der Expansion von der Wirtschaft extrem darauf angewiesen sind, dass unbezahlte reproduktive Arbeit geleistet wird und eben auch total angewiesen sind auf diese System, wir nennen die immer systemrelevante Jobs oder Care-Arbeit oder eben auch einfach Muttersein, die halt hauptsächlich von Frauen, weiblich gelesenen Personen ausgeführt wird und oft auch ohne Bezahlung. Und das ist einer dieser Gründe, warum auch dieses traditionelle Bild der Frau wieder quasi gefördert wird.
Aber du hast ja gerade erklärt, wie in den letzten 10 Jahren das Familienbild durch die Regierung in China gefördert wird, aber auch der Umgang mit Frauenpolitik sich sehr an traditionelle Familienbilder richtet. Aber wie war das so zu Anfängen der Kommunistischen Volksrepublik? Gab es da auch positive Veränderungen für Frauen in China oder wie wurde damals mit Frauen umgegangen?
Also es wird schon auch immer argumentiert, dass es auch positive Veränderungen gab, weil es gibt ja diesen einen sehr berühmten Ausspruch von Mao Zedong, die Frauen tragen die Hälfte des Himmels und Frauen sollten schon auch als gleichwertigen Teil der Gesellschaft quasi angesehen werden. Und zum Beispiel das Ehegesetz, was zu Beginn umgesetzt wurde, galt für die Zeit als extrem fortschrittlich. Was man aber auch dazu sagen muss, gerade so Sachen wie dieses Ehegesetz, die gab es zwar auf Papier, aber die Frage ist dann immer, wie weit wurden die dann in der Gesellschaft und in den gesellschaftlichen Strukturen wirklich umgesetzt? Und ein anderer wichtiger Punkt, den man da auch nicht immer vergessen darf, der auch auf andere sozialistische Länder wie zum Beispiel die DDR zutrifft, ist so dieser egalitäre Status von Frauen. Also die konnten und durften dann ja schon arbeiten in den Fabriken, mussten aber gleichzeitig auch immer noch den Haushalt schmeißen und auf die Kinder aufpassen. Und obwohl das halt, glaube ich, für viele Frauen als sehr emanzipatorisch wahrgenommen wurde, dass dann auch, dass sie auch arbeiten gehen konnten, hat es halt oft auch eine Doppelbelastung bedeutet und nicht dazu geführt, dass zum Beispiel auch Männer vermehrt Care-Arbeit leisten oder andere Teile der Familie. Und auch in den Familien gab es ja auch trotzdem immer noch dieses traditionelle Bild, dass quasi Frauen den Männern untergeordnet sind und dass Söhne einen höheren Stellenwert haben als Töchter.
Nochmal zurück zu der Frage davor, ob sich jetzt mit dieser neuen Bewegung, also diesen Young Feminist Activists, sich auch was verändert hat zu so feministischen Bewegungen, die es davor gab, die aber quasi nicht von der Regierung geleitet waren. Es gab ja bestimmt schon immer irgendwie auch im Kaiserreich irgendwie feministische Bewegungen.
Also was ein sehr wichtiger Punkt ist, der, glaube ich, neu dazugekommen ist, sind so die Aktionen und wie die umgesetzt werden. Also viele von den Feministinnen in China benutzen halt jetzt vor allem Social Media wie WeChat und Weibo, das sind halt so wie Facebook und Twitter, aber halt in Chinesisch, und machen darüber Aktionen und erreichen damit halt auch viel, viel, viel mehr Leute. Also zum Beispiel, nachdem die Feminist Five inhaftiert wurden, gab es einen riesen Aufschrei im Internet. Ganz viele SupporterInnen und Supporter haben halt durch Fotoaktionen, durch coole Sachen wirklich so ihre Solidarität mit den inhaftierten Feministinnen ausgedrückt. Und das ist total spannend, dass das so passiert. Sorgt aber auch auf der anderen Seite dafür, dass diese Stimmen so auch gehört werden im Internet für so einen Backlash. Also es gibt sehr viele misogynistische Kommentare unter so Aktionen, die da gemacht werden, die halt total ekelhaft sind, also wie das halt auch auf Facebook oft passiert oder auf anderen sozialen Medien. Genau.
Ja, genau. Wie ist das denn? Wie wird denn diese junge feministische Bewegung von der breiten chinesischen Bevölkerung wahrgenommen? Also ist die Resonanz positiv, negativ? Kannst du da noch mehr zu sagen?
Sowohl die Inhaftierung der Feminist Five als jetzt auch in jüngeren Jahren MeToo haben halt eine extrem große Bevölkerungsgruppe angezogen. Und sehr viele Leute haben das halt kommentiert, haben sich vor allem in diese MeToo-Debatten mit eingemischt, haben ihre eigenen Geschichten auch geteilt. Wurden dafür natürlich auch, wie das halt immer ist, von irgendwelchen Menschen beschimpft. Aber das hat schon dafür gesorgt, dass so diese Themen, diese sensiblen Themen in den öffentlichen Diskurs quasi reinspielen und hat dann auch wieder im Rückschluss dazu geführt, dass so Sachen wie MeToo zum Beispiel zensiert wurden. Wie das auch immer so ist, wenn das halt ein kontroverses Thema ist in China und zu groß wird, dass das halt unterm Deckel gehalten wird und dann halt auch zensiert wird und die Leute, die das machen, halt auch Repressionen erfahren.
Ja, kannst du vielleicht noch mehr zu den Repressionen sagen, die jetzt die feministischen Aktivisten erfahren? Du hast jetzt auch mehrmals diese Feminist Five erwähnt.
Genau, also die Feminist Five sind ein gutes Beispiel, weil die auch im Westen sehr, sehr bekannt sind. Oder was heißt im Westen? in Europa und auch in den USA. Die wurden halt 2015 aufgrund einer Aktion, die zum Internationalen Frauentag geplant hatten, also am 8. März, inhaftiert und dann auch für, ich glaube, über einen Monat festgehalten.
Was war das für eine Aktion?
Die wollten so Sticker und Flyer gegen sexuelle Übergriffigkeit in öffentlichen Verkehrsmitteln verteilen. Also eigentlich was total Banales, was auch von vielen Leuten in China als sehr banal gewertet wurde. Also die wurden in der Zeit vom Nationalen Volkskongress und dem Treffen der politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes, das sind halt so zwei große Entscheidungsgremien, wenn es um chinesische Politik geht, vergesst ihr bestimmt alle wieder, aber die wurden halt in dieser Zeit inhaftiert und das ist gar nicht so ungewöhnlich, denn gerade in dieser Zeit wird halt extrem dafür gesorgt, dass so schwierige Meinungen und kritische Stimmen flach gehalten werden. Und das kam, glaube ich, für viele überraschend, dass das jetzt halt gegen Feminismus geht.
Aber ist die Bewegung so explizit regierungskritisch, dass die jetzt so viel Repression erfahren?
Nee, nicht unbedingt. Also viele Leute in der feministischen Bewegung in China, die wollen auch wirklich gern im Rahmen des Staates und im legalen Rahmen arbeiten. Also es gibt auch ganz viele, die wollen halt gerne legal ihre Rechte umsetzen und die versuchen das auf legalem Wege umzusetzen, indem sie halt Sachen einklagen, indem sie halt vor Gericht gehen für bestimmte Prozesse, damit auch manchmal Erfolg haben, aber halt auch oft nicht. Und was auch ganz spannend ist, Juristinnen und Juristen, die zum Beispiel feministische Themen unterstützen, werden dann oft auch repressiv behandelt oder in irgendeiner Weise halt vom chinesischen Staat sozusagen verfolgt. Also es ist ein total schwieriges Thema, weil natürlich wollen diese Leute in dem Land, in dem sie leben, mit dem Gesetz quasi ihre Rechte durchbringen. Aber gleichzeitig ist das halt so schwierig, weil das chinesische Gesetz so ein totales Grauzonending ist.
Du hast ja vorhin auch die MeToo-Bewegung erwähnt, die ja auch im Westen auf jeden Fall von Bedeutung war in den letzten Jahren. Und ich bin ja irgendwie eine Feministin im Westen, in Deutschland und ich kenne die Kämpfe hier, was hier die politischen Forderungen sind und wie eine feministische Praxis hier aussieht. Dann frage ich mich, ob das in China irgendwie so grundlegend anders ist. Also ob es irgendwie ganz andere Themen gibt, andere Methoden, ja, politische Forderungen durchzusetzen. Oder ob es da auch viele Verbindungen einfach gibt zu den Kämpfen hier.
Also ich glaube tatsächlich, dass sich sehr viele Kämpfe sehr ähneln. Also gerade die Themen häusliche Gewalt, dann dass marginalisierte Gruppen schlecht behandelt werden. Aber ich denke, es gibt auch ein paar Unterschiede. Also ein Thema, was halt auch strukturell so spannend ist, weil das halt in China anders gelaufen ist, ist zum Beispiel die Ein-Kind-Politik. Weil in China gibt es tatsächlich auch sehr viele, auch feministische Stimmen, die sagen, die Ein-Kind-Politik war eigentlich was Gutes, weil die hat dafür gesorgt, dass viele Frauen, die halt quasi das einzige Kind in der Familie waren, die ökonomischen Mittel bekommen hat, die sonst der Sohn bekommen hätte. Und das hat es halt vielen Frauen ermöglicht, zu studieren und eine gute Arbeit und gute Anstellung zu finden. Allerdings ist das halt schwierig, weil vor allem auf dem Land ja auch sehr viele weibliche Föten umgebracht wurden und das dazu geführt hat, dass es jetzt so einen extrem krassen Männerüberschuss in China gibt, der auch schon wieder so diese Auswirkung hat, dass zum Beispiel Human Trafficking auf dem Land zugenommen hat, dass also viele junge Mädchen auch verschleppt werden. Und gleichzeitig ist natürlich auch immer die Kritik da, dass Biopolitik nicht vom Staat gemacht werden kann. Und diese Kritik ist ja auch in China verbreitet. Also es gibt quasi zwei Seiten von der Medaille. Und es gibt schon auch viele Leute, die sagen, nee, ich will nicht, dass der chinesische Staat über meinen Körper entscheidet. Aber das ist vielleicht ein ganz spannendes Beispiel, dass es so ja von der Debatte überhaupt nicht im Westen gibt, das Thema. Also da ist es ja eher so, dass das Thema Abtreibung einen wichtigen Fokus einnehmen.
Also dass aufgrund unterschiedlicher politischer und historischer Erfahrungen einfach andere Themen manchmal im Vordergrund stehen in China?
Ja, also ich bin auch der Meinung, dass wenn so feministische Kämpfe international geführt werden und sich Leute auch miteinander solidarisieren, dass Leute auch immer ein bisschen sensibel mit dem historischen Hintergrund umgehen sollen, mit dem historischen Kontext und dass so Sachen nicht ignoriert werden dürfen. Ich finde es total cool, wenn sich Menschen mehr international solidarisieren zu bestimmten Themen wie eben Feminismus. Aber ich finde es auch gut, wenn man ein paar von diesen Sachen kritisch hinterfragt. Also zum Beispiel die Feminist Five wurden ja 2015 inhaftiert und da hat zum Beispiel auch Hillary Clinton zu getwittert. Und ihr würde ich jetzt einfach mal unterstellen, dass sie auch getwittert hat aus so einer geopolitischen Perspektive und dann quasi China als Feindbild noch ein bisschen mehr betonen wollte. Also Hillary Clinton ist jetzt nicht so mein feministisches Vorbild.
Hast du denn irgendein... Ja, einen Vorschlag oder Vorstellung, wie so eine internationale feministische Solidarität oder Vernetzung aussehen könnte? Schwierige Frage.
Also ich glaube, was ein erster Schritt ist, um halt so internationale Solidarität voranzutreiben, ist erstmal, dass man sich mit den Themen beschäftigt in anderen Teilen der Welt und vielleicht auch anfängt, Übersetzungen zu lesen zu bestimmten Themen oder wenn man die Sprache kann, auch selber übersetzen. Aber dass Ideen weltweit übertragen werden und dann, dass man auch guckt, okay, wo können wir jetzt anknüpfen? Zum Beispiel ist es ja schon auch so gewesen, dass dieser internationale Druck auf die chinesische Regierung mit der Inhaftierung von der Feminist Five schon auch, denke ich, dazu geführt hat, dass sie dann freigelassen wurden. Und das wäre vielleicht sogar ein Thema, dass man sich anschaut, okay, wer hat gerade unter Repressionen zu leiden? Wie können wir international gerade auf diese Themen aufmerksam machen?